Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und mein heutiger Gast war 40 Jahre lang in der SPD, hat für den legendären Klaus von Donani gearbeitet und Olaf Scholz immerhin so gut gekannt, Achtung, dass der bei seinem 50. Geburtstag dabei war und bei der Hochzeit seines Sohnes. Also das können wenige Leute von sich behaupten. Und trotzdem hat Thorsten Teichert jetzt kein Buch über den Kanzler geschrieben, sondern, das muss man glaube ich so hart sagen, gegen den Kanzler. Circa 120 Seiten, die er selbst als eine Flugstreitschrift bezeichnet und deren Titel unmissverständlich ist. Der heißt nämlich Die Entzauberung eines Kanzlers. Und neben Olaf Scholz, da habe ich mich natürlich gefreut, taucht immer wieder der anonyme Chefredakteur einer großen Hamburger Tageszeitung auf, der den Kanzler angeblich auch gut kennt. Und ich bin gespannt, wer das sein könnte. Ich freue mich sehr auf die nächsten 45 Minuten mit Thorsten Teichert. Lieber Teichert, erstmal müssen Sie erklären, wenn man 40 Jahre in der SPD war, wann sind Sie eingetreten? Wie alt waren Sie, als Sie eingetreten sind und warum sind Sie eingetreten?
Ich bin eingetreten, als ich 17 Jahre alt war. Ich bin geboren 1957, also 17 Jahre später. Und eingetreten bin ich, weil es damals eine kostenlose Fahrt nach Bonn gab von der SPD, die ich unbedingt mitmachen wollte. Und dazu musste man Parteimitglied sein.
Übrigens schon erste Gemeinsamkeit. Olaf Scholz war auch 17, als er in die SPD eintrat. Ja. 40 Jahre, das heißt, wie alt sind Sie jetzt?
67.
67, das heißt, mit 57 sind Sie dann ausgetreten?
Nee, ich war zwischendurch mal, ich bin, glaube ich, 47, 48, ich sage immer über 40. Ja, ich bin ausgetreten, als ich in dem SPD-Mitgliederentscheid für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gestimmt habe, weil ich dachte, das könnte ein gutes Weitermachen der SPD sein. Und als dann Olaf Scholz eigentlich fast schon erwartungsgemäß, aber doch dann sozusagen wahrscheinlich Saskia Esken über den Tisch gezogen hat, gesagt hat, du, ich mache jetzt das Himmelfahrtkommando, werde Kanzler werden, habe da auch einen Unterstützer, diesen anonymen Chefredakteur beim Hamburger Abendblatt. Und ich mache das dann und Saskia Esken hat ihm geglaubt. Und habe ich gedacht, das ist ein bisschen albern. Ich wähle die anderen und jetzt kommt er doch wieder. Und da habe ich gedacht, das reicht.
Okay, das ist eine interessante These in Ihrem Buch, über die wir gleich mal sprechen können. Die These lautet, nachdem Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken SPD-Vorsitzende geworden sind, im Finale gegen Clara Geiwitz, übrigens für alle, die es verpasst haben, die war vergangene Woche in diesem Podcast, und Olaf Scholz, da ist jetzt Ihre These, Olaf Scholz hat an Saskia Esken angeboten, ich mach das, die Kanzlerkandidatur, Entschuldigung, und Saskia Esken hat dann gesagt, ah cool, wenn der gewinnt, dann haben wir einen Bundeskanzler und das ist gut für uns. Und wenn er verliert, sind wir den ein für alle Mal los. Die Geschichte, die Olaf Scholz erzählt, geht ganz anders. Woher haben Sie sozusagen woher wissen Sie, dass es so gelaufen ist oder ist es nur eine Vermutung?
Naja, natürlich ist es nur eine Vermutung, weil ich nicht dabei war, aber es gibt ja diese sehr schöne Langzeitdokumentation über Kevin Kühnert, die im NDR gelaufen ist und wo man sieht, dass Kevin Kühnert, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans in einer, würde ich sagen, so für etwas ältere Menschen wie mich ja etwas irritierenden Art und Weise gecoacht hat. Da sind dem jungen Mann sozusagen ein bisschen die Trainerqualitäten durchgegangen. So einen Trainer bräuchte der HSV auch mal. Und dann saß er mit seinen Leuten in der Parteizentrale und erfuhr sozusagen, wenn das jetzt nicht richtig gut gespielt war, dass da in der Zentrale etwas anderes beschlossen worden ist, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat werden sollte. Das war schon eine sehr irritierende Geschichte, die damals auch vom NDR, ich habe da noch mit ein paar Leuten vom NDR gesprochen, darüber auch nicht aufgelöst worden ist. Natürlich weiß man es nicht genau und Olaf Scholz wird sicherlich auch seine Geschichte erzählen. Ich glaube, dieses Mal soll er sich daran erinnern, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich glaube, dass das so ähnlich gewesen sein muss, weil warum sollte Saskia Esken Olaf Scholz holen, der ja nun ihr größter sozusagen Gegner auch war in dieser Situation. Die sind ja gewählt worden, um Scholz abzuwählen. Die sind ja nicht gewählt worden, weil sie die Besseren waren, sondern man hat ja dezidiert gegen Olaf Scholz gestimmt.
Also Ihre These ist, die haben das gemacht, weil sie überhaupt nicht damit, also wenn selbst
nicht
die SPD
sie,
nicht...
Nur Esken. Ich glaube, das war ein Putsch, ein kleiner interner Putsch. Ich glaube, kann sie so einigermaßen. Borjans hat sich danach ein Jahr lang danach zurückgezogen. Borjans ist ein sehr anständiger Politiker, der gesagt hat, gut, ich wollte mal was in der SPD jetzt versuchen besser zu machen. Jetzt haben die alten Truppen wieder übernommen, Olaf hat wieder übernommen. Und dann hat er sich, wie ich fand, das war sehr ehrwürdig auch, wie er sich zurückgezogen hat. Aber er ist ja dann sang- und klanglos gegangen, hätte er jetzt ja auch weitermachen können.
Also könnte man schon sagen, Sie sind wegen Olaf Scholz ausgetreten?
Sicherlich, ja.
Sicher. Und da müssen Sie ihn mal erklären, weil diese lange Geschichte, wenn man dann hört, so lange in der SPD, in der Hamburger SPD, richtig, die gesamte Zeit? Genau. Also Klaus von Donani ist jetzt auch kein, ja, der ist ein anderer Typ als Olaf Scholz, aber steht in der Tradition dieser Hamburger Bürgermeister, die, Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, ja, irgendwie immer schon sozusagen die große Koalition innerhalb der SPD waren. Also der Hamburger Bürgermeister kommen bis auf eine Ausnahme, kam immer von der SPD. Man muss sich aber Hamburger Bürgermeister jetzt nicht als linke Bürgermeister vorstellen, sondern mehr so als, was würde man sagen, in der Mitte bürgerlich-liberal vielleicht so in die Richtung. Sie haben in diesen Jahren Olaf Scholz mehrfach sehr oft getroffen. Was ich immer schön finde, wenn Leute in diesem Podcast sind, die über Scholz sprechen, die ihn auch schon mal gesehen haben. Da gibt es tatsächlich auch einige Journalistenkollegen, die den noch gar nicht getroffen haben und trotzdem überall was über den erzählen. Interessant. Aber Sie haben diesen Eindruck, den Sie in Ihrem Buch vermitteln. So, das Buch kurz zusammengefasst ist, der kann's nicht, der muss weg. Ist furchtbar, wie konnte das überhaupt? Nee, der muss nicht weg?
Nö.
Er kann's nicht.
Es gibt ja viele, die es nicht können.
Er kann's nicht. Wo ist das umgeschlagen? War das, oder hatten Sie, was, wie ist sozusagen Ihre Geschichte mit Olaf Scholz?
Na, die Geschichte ist, ich war nie wirklich richtig in der SPD aktiv. Insofern habe ich mich auch nicht an ihm gerieben. Ich habe eine Menge mitbekommen. Ich war einmal mit ihm direkt sozusagen zusammengekommen 2007, als Matthias Petersen zum SPD Bürgermeisterkandidaten hier kandidiert hat. Da habe ich ihn unterstützt, weil ich geglaubt habe, dass er ein guter Kandidat sein würde. Und ich habe dann, wie Sie natürlich auch, mitbekommen, wie ihm mitgespielt worden ist. Das war sehr, sehr übel gewesen. Damals kam dann noch Herr Heil als damaliger Bundesgeschäftsführer der SPD. Und Olaf Scholz war da schon ziemlich mächtig und einflussreich. Der berühmte Bülent Ceftlik, der ja dann so ein bisschen durch Hamburg geisterte seinerzeit, war ein Ziehkind unter anderem auch von Olaf Scholz, wofür er dann niemals die Verantwortung übernommen hat. Und Olaf Scholz hat Matthias Petersen wirklich komplett im Regen stehen lassen, obwohl da irgendwelche Leute, wer immer das auch gewesen ist, die Stimmen geklaut haben. Die Wahl wurde dann ungültig, dann kam ein anderer Parteivorsitzender, dann kam ein anderer Bürgermeisterkandidat. Da habe ich schon so das Machtspiel von Olaf Scholz im Hintergrund gesehen. Ich habe Scholz immer für einen sehr, sehr anständigen, also ich würde das Wort anständig bei ihm immer wählen, einen sehr anständigen Bundestagsabgeordneten gehalten. Ich fand, er ist vollständig unkorrupt, glaube ich. Also er ist mit Sicherheit, wenn ich ihn so rubrizieren würde, gehört er sicherlich zum oberen Viertel der deutschen Politiker. Also er kann es durchaus, Politik kann er. Aber hat in Wahrheit eine sehr schlechte Hamburger Bürgermeisterzeit. Es ist nicht wirklich viel geblieben von ihm. Er hat einige sehr, sehr gravierende Fehler gemacht. Und mein Buch kulminiert ja sozusagen in der These, dass ich sage, ich kenne keinen anderen deutschen Politiker, der eine solche Latte von Skandalen hat. 77% der Deutschen glauben ihm in Sachen Cum-Ex nicht. Eine solche Latte. Und der trotzdem so weit da oben thront. Wie kann das eigentlich sein? Also selbst Andi Scheuer hat nicht so viele Skandale.
Sprechen wir gleich noch drüber. Trotzdem war bei ihrem 50. Geburtstag und bei der Hochzeit ihres Sohnes. Also da muss ja das Verhältnis ja noch halbwegs in Ordnung gewesen sein.
Naja, das Verhältnis ist ja auch nicht böse. Ich finde ja auch nicht, dass es gibt nichts Persönliches, was mich von ihm sozusagen trennt. Und ich glaube auch, dass er ein, wie gesagt nochmal, ein anständiger Mensch ist. Dass er zur Hochzeit meines Sohnes kam, lag ganz schlichtweg einfach daran, dass mein Sohn und seine Frau beide bei Olaf Scholz in Berlin Praktikum gemacht haben. Okay. Das haben die sich auch selbst, das sind beide in der SPD, sind auch beide noch tapfer in der SPD, bleiben wahrscheinlich auch tapfer in der SPD. Also alles gut. Geburtstag damals, das war ist eine lange Geschichte. Nein, es gibt nichts, was persönlich irgendwie trennt. Ich habe ja auch mehr versucht zu erklären, wie jemand, von dem ich wirklich glaube, dass er im Moment auch an bestimmten Dingen wirklich scheitert und wie er, der auch mit einer großen instrumentellen Kunst Macht kann. Also er kann Macht, aber er kann keine Inhalte. Er ist wirklich ein inhaltsloser Mensch. Das ist, gibt eine ganze Menge, aber dafür als Bundeskanzler. Jetzt könnte man sagen, war nicht Angela Merkel genauso? Könnte man sagen, ja, vielleicht. Aber wir sind uns ja auch alle einig, dass diese 16 Jahre vielleicht nicht so die allerbesten waren. Ich habe da eine etwas andere Meinung dazu. Aber Scholz setzt das einfach kontinuierlich fort. Also da fehlt ganz viel an Ideen.
Das war das Überraschende. Wir kommen gleich dazu, weil damit sagen Sie ja etwas, was sozusagen 95% aller Menschen, die in diesem Podcast sind, nicht sagen. Denn 95% aller Menschen, die in diesem Podcast sind, sagen, Scholz kann überhaupt nicht Macht. Scholz kann überhaupt nicht Kommunikation. Was er halbwegs kann, sind Inhalte. Er kennt sich mit politischen Inhalten aus. Sie sagen das Gegenteil. Mich würde interessieren, haben Ihr Sohn und Ihre Schwiegertochter das Buch schon gelesen?
Ich habe Ihnen mal, glaube ich, einen Abschnitt gegeben, ist ja noch nicht veröffentlicht, genau. Und ich will die auch nicht behelligen mit so einem Manuskript, man muss da ja immer auch in der Familie ein bisschen vorsichtig sein. Die akzeptieren schon, dass ihr alter Vater eine etwas andere Meinung hat. Ich glaube nicht, dass Max mit, so heißt mein Sohn, mit all dem da übereinstimmt. Aber ich habe auch versucht, das Buch, ich habe da so eine 3-monatige Karenzzeit genommen. Mhm. Also wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, dann fängt man ja immer an, erst zu schäumen. Und ich habe gedacht, in diesen Zeiten der Aufgeregtheit lohnt es sich jetzt nicht, irgendwie so große Flöcke zu machen oder so, sondern ich wollte das auch in kühlem Geiste sozusagen schreiben. Ich wollte einfach sagen, das ist wundersam, was da passiert. Und Sie haben völlig recht. Ich gehöre genau zu denjenigen, die sagen, nein, nein, nein. Scholz ist ein unglaublicher Meister der Kommunikation, weil
das haben Sie doch wirklich für sich allein.
Ja, das ist. Aber er ist ein Meister der Kommunikation, weil er es geschafft hat, allen, selbst diesem wunderbar begabten anonymen Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, glauben zu machen, dass er immer unterschätzt werde. Das ist ja eine dialektische Kunst, die muss man erst mal können. Du bist eigentlich Bundesarbeitsminister gewesen. Du bist Frankreich Beauftragter der Bundesregierung gewesen und weiß immer noch nicht, wie der französische Präsident richtig heißt. Du bist jemand, der ein paar Jahre lang Hamburger Bürgermeister ist. Du bist eigentlich mittenmang. Du gestaltest die deutsche SPD seit über 20 Jahren mit. Also wir wissen, dass in den letzten 20 Jahren fast immer, mit Ausnahme dieser einen CDU-FDP-Koalition, die SPD mit einer Regierung war. Und da Scholz immer im Parteivorstand war, war auch immer irgendwie dabei. Der hat also 20 Jahre deutsche Geschichte mit Sicherheit auf dem eigenen Buckel. Und er schafft immer noch sozusagen die Illusion zu machen, ja, ich war nicht richtig dabei und ich kann es mich nicht richtig ausdrücken. Ja, wenn denn nicht? Du hast einen Meister, der hat einen Wahlkampf gemacht, der war so perfekt. Und das war eine solche strategische Meisterleistung, eine rote Farbe zu setzen, wo selbst die Linken sich schon nicht mehr getraut haben, eine rote Farbe, die sind so ins Violette abgeglitten. Er holt die alte Sozi-Farbe wieder raus. Er sagt, ich mache den Mindestlohn, ich habe die Würde der Menschen wieder entdeckt. Ein perfekter Wahlkampf.
Aber ich finde interessant, weil dieser Eindruck ist bei mir nie entstanden, sogar bei mir persönlich überhaupt nicht. Ich habe alles gemacht, aber Olaf Scholz nie unterschätzt. Viele Kollegen haben mir jahrelang vorgeworfen, du hast ihn überschätzt, wenn ich gesagt habe, wartet mal ab, der wird eines Tages noch Kanzler. Und mir würde der Begriff unterschätzt auch im Zusammenhang mit Olaf Scholz nicht einfallen. In jedes Gespräch hatte ich nicht den Eindruck, dass Olaf Scholz das Gefühl hat, die anderen unterschätzen ihn. Er hatte nur das Gefühl, die anderen verstehen das halt nicht. Er weiß halt alles besser als die anderen und das ist das Problem. Aber dieses Gefühl, dass er, nein, er... Also das Ego von Olaf Scholz ist doch so riesengroß, dass man nie das Gefühl haben musste, er wird unterschätzt. Er ist dann vielleicht im Wahlkampf, das muss man sagen, im Wahlkampf haben die SPD nicht mehr ernst genommen, weil die SPD bei 16% war und gesagt haben, mit dem Scholz, aber Achtung, mit dem Scholz-O-Maten wird es nichts.
Gar nicht.
So, und Sie sagen, das ist echt interessant, Scholz ist ein Meister, wenn es um Wortbilder geht.
Ja.
Und du musst doch sagen, Entschuldigung, da sind wir komplett unterschiedlicher Meinung. Scholz ist, mag alles sein, aber er ist doch Bazooka, Doppelwumms, Wumms. Das ist Comicsprache. Das ist ja keine meisterhafte Schöpfung. Und mir zieht sich alles zusammen, wenn er sagt, you never walk alone. Weil man merkt, er kann es. Kommunikation ist seine große Schwäche. Politik verstehen ist im Verhältnis dazu seine große Stärke.
Weil das ja ein weit verbreiteter Irrtum meiner Meinung nach ist, habe ich mich ja etwas ausführlicher mit seinem Buch beschäftigt.
Ja.
Und dieses Buch heißt Hoffnungsland. Und wenn jemand 2017, das ist genau das Jahr gewesen, als er dann immer am Nachmittag gesagt hat, Mensch, René Benke soll meinen Elbtower bauen. Das ist das Jahr gewesen, in dem er noch sich gerade mit den Ausläufern der Cum-Ex-Affäre und sollen wir jetzt was zurückfordern oder sollen wir nicht zurückfordern und so weiter. Alles das sozusagen beschäftigt hat. Und in diesem Jahr schreibt er, 16 hat er angefangen mit seinen treuen Knappen, wie ich das immer sage, also Wolfgang Schmidt und sein Hebestreit, der Pressesprecher, schreibt er dieses Buch. Und wir wissen immer, wenn Politiker Bücher schreiben, ich habe selbst mal so den letzten Zipfel von Klaus von Donanis Buch über Hamburg mitbekommen, so, dann wollen sie damit auch etwas erreichen. Sie wissen, das werden keine literarischen Wundersamkeiten, aber man versucht was. Für mich war dieses Schreiben, dieses Buch 2017 sein Bewerbungsschreiben. Ja. Scholz wollte unbedingt 2017 Kanzler werden, hatte gehofft, dass Sigmar Gabriel, der sich
das nochmal überlegt, genau, vielleicht war es auch, Sigmar Gabriel hat ihm zumindest das Gefühl gegeben, ja, dass er auch eine Scholz eine Chance hätte gegen Martin Schulz. Hatte er am Ende nicht.
Na, Martin Schulz, glaube ich, also mein Gefühl war, dass Martin Schulz auch gar nicht, wenn ich das richtig erinnere, Sie sind da der bessere Journalist, ich glaube, Martin Schulz war noch gar nicht auf der Agenda. Scholz wurde immer gehandelt, wenn Gabriel nicht wollte. Und dann hat Gabriel, wie das immer so ist, wenn er sich dann entscheidet, ich mache jetzt was, jetzt werde ich mal Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank oder was auch immer, das macht er dann für sich alleine, dann läuft er da irgendwie so irre, hat zum zweiten Mal gekniffen, holt Martin Schulz raus, der kriegt plötzlich 100% auf dem SPD-Parteitag, alle Deutschen jubeln, weil sie sagen, jetzt kommt der Retter, da hat das ja auch immer in Brüssel ganz gut gemacht, und dann wird er völlig allein, hat er ja auch berichtet, alleingelassen von der SPD, übrigens einer im SPD-Bundesvorstand war Olaf Scholz. Alles das, was Martin Schulz über das redet, was ihm angetan worden ist von der SPD in diesem Wahlkampf, den er krachend verloren hat, betrifft auch Olaf Scholz. Er braucht Olaf Scholz nicht zu nennen. Als stellvertretender Parteivorsitzender bist du damit befasst.
Wobei zur Wahrheit auch gehört, spätestens da und auch später hat Olaf Scholz in der SPD nie eine große Rolle gespielt. Also intern, ne? Er hat übrigens auch immer hier gesagt, wenn es darum geht, irgendwie, ich unterschätze, er hat gesagt, nein, die SPD hat mir immer all das ermöglicht. Ihm war schon klar, was er war. Aber gut, Hoffnungsland, das Buch geschrieben. Also ich habe das Buch ja auch gelesen, das Buch, aber ist nicht im Kern. Ich wusste, Olaf Scholz, was ist, wenn man Olaf Scholz in einem Satz zusammenfasst zu der Zeit, war das, jeder soll sein Glück in Deutschland finden können. So, das ist die These von Scholz.
Er war die komplette Merkel-Position. Das war die 2015er Merkel-Position. Übrigens, politisch gesehen heute ja ein Desaster. Versuch mal mit diesem Buch heute nochmal Wahlkampf zu machen. Da müsste er sich jetzt noch ein zweites Mal entgiften, weil er jetzt zugeben müsste. Übrigens, das ist auch politischer Instinkt, der ihm da auch seinerzeit gefehlt hat. Er war 2017 noch so sehr begeistert. Alle sagen ja immer, wie kann der Mann so gut über Deutschland reden, wenn doch alle wissen, da irgendwie mit der Bahn funktioniert was nicht gerade richtig. In meiner Heimatstadt Neumünster, dieser Weltstadt in Schleswig-Holstein, hat gerade die Bahn aus Kostengründen abgesagt, nee, wir machen kein neues Ausbesserungswerk für 320 Millionen. Ist einfach nicht mehr da. Also da ist irgendwas im Argen, und Scholz steht davor und sagt, doch, ist doch alles in Ordnung. Und wenn man das Buch liest, weiß man es auch. Er ist wirklich fest davon überzeugt, kann er ja auch gar nicht anders, weil er ja die letzten 20 Jahre das mitverantwortet hat. Und er sagt einfach, es ist alles in Ordnung. Und wenn du dann liest, was will er denn eigentlich erreichen, dann hat er das ein paar Monate später, nachdem er gemerkt hat, er wird nicht Kanzlerkandidat, und als dann die Wahl krachend verloren gegangen ist von Martin Schulz, hat er diesen berühmten Aufsatz "Keine Ausflüchte mehr" geschrieben. Mhm. Und dieser Aufsatz war ja dann das Wahlprogramm für 2021 gewesen. Da hat er eigentlich der SPD gesagt, Leute, es ist nicht, dass wir die falsche Politik machen. Wir müssen sie nur besser kommunizieren. Der ist wirklich felsenfest davon überzeugt, dass die SPD immer das Richtige gemacht hat und eigentlich, wie es immer gewesen ist, die Wähler verstehen uns nur nicht.
Man muss ja sagen, das Buch Hoffnungsland hat praktisch aus meiner Sicht in der weiteren Karriere des Olaf Scholz keine Rolle gespielt, dann eher eine Hemmende. Es ist auch damals, man muss sagen, es ist damals auch nicht verkauft worden. Bis heute, wir hatten ja neulich auch den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung hier, der ein großes Buch über Olaf Scholz geschrieben hat, muss man sagen, Bücher über Olaf Scholz verkaufen sich in der Regel nicht. Also, ne, selbst
demütig auch. Ne,
da muss man vorsichtig sein. Aber trotzdem, Ihre These, dass dieser Mann ein Meister der Kommunikation ist. Ich meine, gefühlt sind Sie, ich würde sagen, Sie sind, es erinnert mich so ein bisschen so wie Olaf Scholz 2021, da war er der Einzige mit Wolfgang Schmidt zusammen, der gesagt hat, ich werde Bundeskanzler. Sie sind, glaube ich, das haben Sie wirklich für sich alleine. Und ich als jemand, der auch Scholz ja öfter mal getroffen habe und ihn heute oft im Fernsehen und so sieht und denkt immer so, es nützt ja auch nichts. Er kommuniziert ja nicht zu wenig. Er kommuniziert deutlich mehr als Angela Merkel, aber es nützt nichts, man versteht es nicht, und er nimmt einen emotional, nimmt er die Menschen gar nicht mit, und das ist, glaube ich, das Hauptthema. Und dann kann man ja lange darüber sprechen, in welchem Zustand Deutschland gerade ist und wer daran Schuld hat und so weiter. Das ist, glaube ich, eine lange Geschichte. Ihre These ist, dass die Ampelregierung, interessant, die Ampelregierung natürlich die Zeit von Angela Merkel auch deshalb schlecht redet, damit sie jetzt ganz gut dastehen kann. Die Wahrheit ist aber, wenn man sich anguckt, wo andere Länder stehen, zum Beispiel im Thema erneuerbare Energien, im Thema Wärmepumpe, hätte man auch schon in den vergangenen Jahren, wer auch immer, aber hätte schon ein bisschen mehr passieren können. Und die Bahn müsste auch nicht in dem Zustand sein, in dem sie ist. Also kriegt man jetzt auch nicht, hat Clara Geiwitz gerade erzählt vor einer Woche, das wird jetzt dauern, bis das alles weg ist. Und vielleicht guckt man in 10 Jahren, wir wissen es nicht, vielleicht guckt man in 10 Jahren auf diese Zeit und sagt, vielleicht war das eine ganz gute Zeit oder eine ganz schlechte Zeit. Beides ist möglich. Es gibt so viele interessante Themen. Sie werfen Olaf Scholz auch etwas vor, was ich nie mit ihm zusammenbringen würde, weil ich finde, dass es einer der Politiker ist, der alles macht, der hat überhaupt gar keine reichen Freunde. Der ist nicht irgendwie der Genosse, der Bosse. Eher im Gegenteil, finde ich. Die vielen Male, die ich ihn erlebt habe im Umgang mit diesen vermeintlich Reichen, übrigens auch mit Rene Benko. Ich habe mal einen Abend erlebt, in dem Rene Benko unbedingt neben Olaf Scholz sitzen würde. Ich kann Ihnen sagen, er hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Er wollte nicht neben Rene Benko sitzen. Und als er dann Rene Benko auf ihn zukam, hat er kaum mit ihm gesprochen. Also diese These, dass der eine besondere Nähe zu Reichen hat, da finde ich jetzt wenig Belege in meiner Erfahrung.
Dann, da ja sozusagen der Leser nie was falsch versteht, kann ja der Autor nur was falsch ausgedrückt haben. Also dann habe ich mich
beides
falsch,
ist möglich.
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich glaube nicht, dass er eine besondere Nähe. Also deshalb habe ich gleich vor die Klammer gezogen. Dieser Mann, ich halte Olaf Scholz wirklich. Also das wäre meine größte Überraschung, wenn mir jetzt irgendjemand sagt, der hat eine Wahlkampfspende bekommen, die er nicht deklariert hat. Das würde mich sehr überraschen. Glaube ich nicht wirklich. Nein, Olaf Scholz ist jemand, der hat eben eine Karriere. Deshalb versuche ich ja auch das Buch ein bisschen an die Babyboomer-Generation anzubinden. Also da waren eben die berühmten 68er, die 70er Jahre und so weiter. Olaf Scholz, der begann seine Karriere wie so viele. Herr Kretschmann in Baden-Württemberg oder Herr Joschka Fischer, der eben dann Steine geworfen hat. Also da war so eine Art von linke Aufbruchstimmung. Er galt seinerzeit bei den Jusos. Ich habe da mit ein paar Leuten gesprochen, die mit ihm damals in Seminaren in Hessen gesessen haben. Er wurde zärtlich von seinen Freunden Enver Hoxha genannt. Mhm. Enver Hoxha war eben nun mal der letzte stalinistische Staatspräsident in Albanien gewesen. Nicht, weil er Stalinist ist, aber weil er so einfach überzeugt ist. Olaf Scholz kann sehr genau von etwas überzeugt sein. Und weil er ja diese alte Überzeugung, eine sehr linke Überzeugung, ich war damals auch in der SPD und ich gehörte eher zu den langweiligen Reformflügeln. Also ich habe so an die richtige Revolution der Massen nicht geglaubt. Olaf hat es, glaube ich, geglaubt damals. Der musste dann sozusagen mich von links kommt, rechts überholen und hat dann sozusagen seinen eigenen Prozess Entgiftung genannt. Olaf Scholz hat mir mal erzählt, das ist eines der wenigen Gespräche, was wir mal geführt haben, das ist jetzt auch nicht so vertraulich ist, dass er, als er das erste Mal in den Bundestag gewählt worden ist, sich gewundert hat. Es ist sehr typisch für einen Hamburger SPD-Politiker, mit welcher Verachtung die Hinterbänkler der CDU immer noch auf Sozialdemokraten herabschauen. Das ist natürlich in Hamburg anders, weil in Hamburg ist das nun mal die Regierungspartei. Ich glaube nicht, dass er eine besondere Affinität hat. Ich würde eher sagen, er hat fast etwas Minderwertigkeitsgefühlmäßig. Das ist übrigens etwas sehr, sehr, sehr ausgeprägtes.
Total.
Unter Sozialdemokraten. Mhm. Kenne ich alles. Ein SPD-Kreisvorsitzender in Kiel ist mal mit dem Jaguar vorgefahren und hat gesagt, meine Genossen wählen mich, wenn ich mit dem Jaguar vorfahre. Also da gibt's böse Geschichten darüber. Ich habe ihn erlebt, als seinerzeit Erk Rekmaß geholt hat. Erk Rekmaß ist ein relativ selbstsicherer, ziemlich arroganter Typ. Er stand da ziemlich bedröppelt daneben. Also er fühlt sich durchaus, da gebe ich Ihnen recht, er fühlt sich durchaus unwohl dabei. Er fühlt sich unwohl dabei, weiß nicht genau, wo er da hingehört. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie ihn so strebt, jetzt unbedingt die Penthouse-Wohnung irgendwie in der Hafen City zu haben. Aber dieses Gefühl der Unsicherheit übersetzt er natürlich damit, dass er eben dann Herrn Olearius, der ja, wie Sie wahrscheinlich auch bei Bloomberg gelesen haben, jetzt seine Warburg Bank verkauft, sagt jedenfalls Bloomberg, wir werden mal abwarten, was passiert, dass er den eben nicht rausschmeißt. Also es bleibt dieses ambivalente Verhältnis und dann dieser Spruch, von dem keiner genau weiß, ob er jemals gefallen ist, man kann gegen die Elbchaussee nicht die Wahl gewinnen. Da steckt viel Sozialdemokratisches drinne. Und ich glaube, dass dieses seltsame, ambivalente letztendlich ein Stück von auch sozialdemokratischer Geschichte ist. Sie wissen, damals Gerd Schröder hat auch nach einem dritten Weg gesucht. Also wie kriegt das hin? Ein bisschen Gerechtigkeit, also ein bisschen besseres Leben in der Veddel, wo die Durchschnittsalter 72 ist, und Poppenbüttel, wo es dann eben bei 84 oder 86 ist. Also 15 Jahre Differenz ist ja schon ganz schön bitter in so einer Stadt. Wie kriege ich das hin? Das sucht er mit Sicherheit. Den Weg hat er nicht gefunden. Ich glaube wirklich, dass er viel weniger liest, als er sagt. Ich habe ja die Bücher alle gelesen, die er in seinem Buch dann erwähnt. Es sind langweilige Bücher, nichts davon ist wirklich. Es ist so ein bisschen dann doch immer so was etwas Angeberisches, etwas immer zu Lautes. Ich glaube, Wolfgang Schmidt twittert das immer ihm rein in den Kopf. Und diese Unsicherheit bleibt bei ihm. Aber am Ende ist natürlich das Entscheidende für einen Bundeskanzler, hat er eine Idee, was er will, und das, glaube ich, hat er nicht.
Aber nochmal, wenn wir gucken, es ist ja keine Unsicherheit, sondern Sie haben es, glaube ich, ganz gut beschrieben. Die Male, in denen ich Olaf Scholz erlebt habe mit vermeintlich reichen Menschen. Das eine ist so eine Art Unwohlsein, aber immer auch eine Distanz. Immer Distanz, weil das ist nicht, deswegen, doch vielleicht ist er sogar in die Politik gegangen, um diese Menschen ein Stück weit zu entmachten, aber er ist auf jeden Fall nicht in die Politik gegangen, um die Nähe dieser Menschen zu suchen. Ich sage Ihnen noch ein anderes Beispiel. Er hat mal als er noch in Hamburg lebte, hat er sich in der Neuen Mitte Altona mal eine Wohnung angeguckt. Und dann fragte ich ihn, Mensch, wie war das denn mit der Wohnung angucken? Und dann sagt er, wissen Sie, was die kostet? Die kostet 800.000 Euro. Was ich, 120, 130 Quadratmeter. Die spinnen doch. So. Und so spricht natürlich keiner, der die Nähe der Bosse sucht. So spricht auch keiner, der damals schon wusste, ich werde später, wenn ich in Rente gehe, irgendwie irgendwas zwischen 10 und 12.000 Euro, heute sind es noch mehr, 10 und 12.000 Euro im Monat Pension kriegen oder so. Also ich glaube, die These stimmt halt einfach nicht. Und dass er sozusagen Rene Benko den Zuschlag gegeben hat, weil er Rene Benko so toll fand. Oder dass er Herrn Olearius von der Warburg Bank das muss man verstehen, Olaf Scholz hat in Hamburg, wenn man einen Termin bei Olaf Scholz haben wollte, auch als Bürgermeister, egal wer man war, man hat ihn bekommen. Aber wissen Sie, wie diese Termine abgelaufen sind? Ich war bei einigen dabei. Da hat derjenige sein Anliegen vorgebracht und Olaf Scholz hat sich das angehört und hat gar nichts gesagt. Und ja, am Ende hat er gesagt, schön, dass Sie da waren. Tschüss.
Also das ist nun eine Technik, die ist wirklich bei Olaf Scholz relativ lang, alt und so. Das genau. Damit hat er immer hingesessen. Das wurde dann auch immer, da wurde immer ganz viel hineininterpretiert, weil er immer ganz genau weiß, was er, ich glaube, er hat sich oftmals auch um Positionen herumgedrückt. Das kann man auch sozusagen, nochmal, ich will nicht die falsche Fährte locken. Ich glaube nicht, dass das Olaf Scholz sozusagen so geprägt wird durch seine, ich glaube, das Verhältnis zu dem Geld oder so, dann machen wir es doch einfach mal präzise. Der war 4 Jahre lang Finanzminister. Ja. 4 Jahre lang Finanzminister hat dann erstmal den Menschen rausgeschmissen, der Hamburg den Befehl gegeben hat, die Warburg-Schulden einzutreiben. Auch keine ganz nette Tat von ihm gewesen. Dann hat er die gesamte Finanzaufsicht relativ schleifen lassen. Dann ist Wirecard passiert. Das sind ja alles so Geschichten, wo du sagst, sag mal, was passiert? Es geht nicht darum, dass ich glaube, dass Olaf Scholz eine besondere Sehnsucht nach dem großen Geld hat. Er ist einer von diesen Sozialdemokraten, anständiger Mensch, der einfach kein richtiges Verhältnis zu diesen Fragen gefunden hat. In der Frage wie, was mache ich denn jetzt für eine Steuerpolitik? Was mache ich denn jetzt mit Wirecard? Was mache ich denn mit Warburg? Was mache ich denn? Druckst er sich darum? Am Ende belügt er die Öffentlichkeit, nach meiner Meinung. Mhm. Nicht, weil er unbedingt Olearius, ich glaube schon. Aber es sind natürlich alles sozusagen Stücke, wo du dann fassungslos davor stehst und sagst, ich habe verfolgt den Verkauf der HSH Nordbank. Ich habe seinerzeit, genau wie Erk Rickmer, Schiffe gekauft. Und ich kann Ihnen sagen, nach meiner Erfahrung war die HSH Nordbank, als er Bürgermeister war, eine durch und durch korrupte Bank. Mhm.
Wobei
man muss sich immer genau angucken,
was sind die Skandale, die Olaf Scholz, wo Olaf Scholz wirklich Hauptverantwortlicher war, da würde ich immer sagen, ein, wo wir es sicher sagen können, ist G20, so, aber nicht Hauptverantwortlicher im Sinne von, er wollte es glaube ich auch unbedingt in Hamburg haben, geholt hat es Angela Merkel, aber Hauptverantwortlicher im Sinne von, er hat sich während G20 falsch verhalten. Also er ist zum Beispiel, als die Stadt brannte, weit bekannt in die Elbphilharmonie gegangen und das Konzert mit den ganzen. Wirecard hat er übernommen, HSH Nordbank hat er übernommen, ne? Da war sozusagen ein CDU-Bürgermeister und so weiter. Kann man alles. Aber ich glaube, wenn ich Ihr Buch richtig gelesen habe, ist es am Ende doch gar nicht so sehr, Sie sagen es ja, Sie halten ihn für einen anständigen Mann. Ich glaube, wir können uns einigen, er ist nicht korrupt. Ich glaube, wir können uns auch einigen, wenn er wüsste, dass er einen Fehler gemacht hat im Umgang mit Uli, also wenn er was Böses gemacht hat mit Olearius, würde er nicht so aufgetreten sein, wie er aufgetreten ist. Mir klingt hier so ein bisschen durch, ich bin enttäuscht, weil der Mann den sozialdemokratischen Kern in seinem Leben vergessen hat. Weil der eigentlich, da ist einer, der tut so, als sei er sozialdemokratischer Bundeskanzler, aber das ist gar kein Sozialdemokrat mehr. Das ist gar kein Linker mehr, das ist einer, der Mitte rechts steht.
Nee, also das wäre jetzt ein bisschen zu einfach. Ich glaube ja, dass seine Entwicklung sehr passend zur SPD ist. Also er war ja, man darf das nicht vergessen, er war Generalsekretär von Gerd Schröder.
Genau.
Und jetzt drehen wir doch mal den Scholz und Maat mal um. Stellen wir uns mal vor, er hätte wirklich eine wirkliche Idee gehabt seinerzeit. Er hätte damals eine Idee gehabt, denn dieses Fordern und Fördern von Gerd Schröder, was ja danach dann auch gerade in der etwas konservativen Presse, aber auch durchaus in anderen Zeitungen als positiv betrachtet worden ist. Der hat irgendwie Deutschland wieder fit gemacht und so weiter. Der hat es ja komplett vermasselt. Also er hat es ja komplett vermasselt. Übrigens, damals war seine Kommunikationsfähigkeit wirklich ganz schlecht. Der hat gelernt danach. Ich glaube, dass nach wie vor das Elend der SPD auch daran liegt, dass er das eben als Generalsekretär so wahnsinnig schlecht repräsentiert hat. Mhm. Der hat ja mit seiner etwas tölpelhaften Art und Weise, wie er es erzählt hat, so eine Art von Lustlosigkeit. Irgendwie habe ich darin immer noch entdeckt. Der hat sich zu sehr noch erinnert an seine Juso-Reden und dann konnte er das noch nicht verkaufen. Der musste noch einmal so durchs Hamburger Rathaus gehen, um dann im Kopf auch richtig sich verändert zu haben. Ich glaube, dass seine Entwicklung war wirklich die der SPD und nicht er hat die SPD nach rechts gezogen. Die SPD ist schon selbst diesen Weg gegangen mit all den anderen Leuten und er war immer der richtige Mann. Also insofern, nein, ich glaube nicht, dass die SPD mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans jetzt an der Spitze eine fundamental andere Partei wäre. Was ich bei Olaf Scholz eben bemängele, ist tatsächlich nicht die Tatsache, dass er ein besonders rechter Politiker ist. Egal, das ist er auch gar nicht. Also sonst machst du auch nicht so einen Wahlkampf. So. Sondern er ist jemand, der wirklich keine Ideen hat. Also für mich ist die Ideenlosigkeit von ihm das Faszinierende. Und denken Sie bitte mal daran, als er die Ampelkoalition gegründet hat, hat er wirklich im Inbrunst der Überzeugung gesagt, diese Koalition ist eine jetzt verändert dieses Land. Wir machen das fit. Und diese Koalition stellt sich in 4 Jahren wieder hin und wird wieder gewählt. Das ist ja nun, wie wir wissen, kompletter Unsinn gewesen, was er damals
Stand
gesagt
heute.
Stand heute. Einverstanden? Ne, ich habe ja einen Epilog als Sicherheitsnetz noch geschrieben, sozusagen.
Genau, also man weiß nicht. Und ich bin mit da, und ich bin, also natürlich, ich finde, man, es ist schwierig, die Ampel zu beurteilen aus verschiedenen Gründen. Erstens, immerhin hat diese Ampel das anders als Jamaika schon auf 3 Jahre geschafft.
Ja.
Zweitens gab es vorher keinen Krieg und mit den entsprechenden Dingen. Aber wenn man sagt, Olaf Scholz hat keine Idee, da habe ich auch gelesen, dachte so, ich will Ihnen da eine Geschichte erzählen. Ich habe mein Leben lang in Hamburg gewohnt mit meinen Kindern und bin in den Genuss gekommen von kostenlosen Kita-Plätzen, 6 Stunden, Ganztagesbetreuung an Schulen. Habe erlebt, wie die Universität, über die gelacht wurde, auf der ich studiert habe, wo dann immer hieß, du hast gar nicht studiert, plötzlich Exzellenz-Uni geworden ist. Habe auch erlebt, aber das ist jetzt nicht so eine große Erfolgsgeschichte, dass mehr Wohnungen gebaut wurden als früher. Das hat an den Mieten jetzt nicht so wesentlich was geändert. Aber ich will sagen, heute ist Hamburg die Stadt in Sachen Bildung, wo auf die alle gucken. Ich bin jetzt nach Schleswig-Holstein gezogen. Da gibt es keine kostenfreien Kitas. Da gibt es nicht mal Ganztagsschulen. Da kommen die Kinder um 11.45 Uhr aus der Grundschule nach Hause. Will sagen, damals, wenn man guckt, was hat Olaf Scholz damals vor 2011, also vor 13 Jahren, hier in Hamburg begonnen, das hat sich ausgezahlt. Hamburg war damals drittletzter oder vorletzter in den Bildungsrankings, ist jetzt im oberen Drittel. Das kommt alles in dem Buch nicht vor, weil es nicht passt.
Er war 7 Jahre Bürgermeister und ich habe es nochmal nachgeguckt, 45.000 Wohnungen sind da gebaut worden. Da ist ein kleiner Bruchteil von Sozialwohnungen gewesen. Also
ein Drittel.
Nee. Das kann ich Ihnen jetzt sehr genau. Also jedes Studentenapartment, das für 700 Euro vermietet wird, 16 Quadratmeter, zählt als Sozialwohnung. Mhm. Gehen Sie mal hin zur Wohnungsbau- und Kreditanstalt. Da ist viel Mogelei dabei. Ich habe auch mal ein bisschen in der Immobilienbranche gearbeitet.
Ja. In den Jahren davor, also ich habe auch noch mal nach in den Jahren davor sind, aber in 10 Jahren nicht mal 30.000 Wohnungen gebaut wurden.
Also so ist eben die Zeit. Man ist immer irgendwo in der Zeit und es war die Zeit, es gab mal eine Zeit, da hat auch die Linke in Dresden mit für die Privatisierung der Wohnungen, der Wohnungsbaugesellschaft gekauft. Das ist am Hamburg Gott sei Dank vorbeigegangen, das Ganze. Also man lebt in der Zeit und dann muss man durchaus akzeptieren, Olaf Scholz hat dann eben auch in dieser Zeit, und ich glaube, dass diese Kita-Geschichten eine gute Geschichte ist, die passte dann auch in die Zeit rein. Der Schulfrieden, da kann man stundenlang drüber reden, ob dieser Schulfrieden nun sozusagen so ist, dass Hamburg eines der besten Schulsysteme hat, oder kann man sagen, wohl in Deutschland.
Der Schulfrieden, das ist auch schwer zu erklären für diejenigen, kann man kurz erklären, letztlich haben sich alle Parteien in Hamburg mal geeinigt darauf, schon lange her, vor mehr als 10 Jahren, wir basteln jetzt am Schulsystem nicht mehr rum. Wir machen jetzt einmal Gymnasien und Stadtteilschulen, was anderswo Gemeinschaftsschulen sind, und dann lassen wir es so, wie es ist. Aber der entscheidende Clou war doch die Ganztagsschulen. Weil dadurch natürlich sichergestellt ist, dass in Hamburg beide Eltern arbeiten können. Mhm. In Klammern, was sie auch müssen, weil sie sonst das Leben sich in dieser Stadt nicht leisten können. Mhm. Aber immerhin, also das will ich nur sagen, wenn man sieht, das Gesamtbild von Olaf Scholz gehört eben auch dazu, dass er als kinderloser Mensch so stark daran gedacht hat.
Ja, wobei man immer wieder berücksichtigen muss, auch die Wende. Also nehmen Sie jetzt ein anderes Beispiel. Ich erinnere Olaf Scholz noch, als Joe Biden, ich glaube war es Joe Biden oder vielleicht war es auch noch Trump gewesen, gesagt hat, wenn ihr nicht die Nord Stream Pipeline dicht macht, das war vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dann bomben wir euch das weg. Nee.
Joe Biden hat damals gesagt, kurz vor dem Krieg, ihr müsst nicht glauben, also in Richtung Russland, Wladimir Putin, du musst nicht glauben, wenn du die Ukraine angreifst, dann gibt es diese Pipeline nicht. Punkt aus.
Nee, es war noch eine Station vorher, es gab ein, zwei Jahre vorher, da war er Finanzminister, da ging es darum eben, dass man mit schweren Sanktionen, sind ja auch von den Amerikanern verhängt worden, sind viele Kongressabgeordnete, Senatoren hier drüben gewesen. Und da gibt es wirklich ein Video, suchen Sie ihn sich raus. Da sieht man Olaf Scholz wirklich im Inbrunst sozusagen mit einer alten sozialdemokratischen Positionierung. Die Amerikaner haben uns gar nichts zu sagen. Wir werden hier unser System durchziehen. Also er stand fest an Merkels Seite. Das war damals Raison d'être. Das war die Staatsraison, die andere Staatsraison in Deutschland gewesen. Also die Amerikaner haben uns nichts zu sagen. Wir ziehen Nord Stream durch. Als es dann auf den Ukraine-Krieg zulief, dann veränderte sich die Position. Völlig richtig.
Zum Glück.
Aber er hatte das eben vor zwei Jahre vorher gesagt. Und man darf ja, bei Olaf Scholz ist eben wirklich das, dass man immer wieder feststellen muss, der wechselt seine Position. Das ist nicht das Schlechteste für einen Politiker. Also ich kann ein Buch Hoffnungsland schreiben 2017. Heute würden das nur noch wahrscheinlich Leute von der letzten Generation so schreiben, dieses Buch. Ich kann das dann auch vergessen. Ich kann etwas machen. Die Frage ist ja, wenn ich Olaf Scholz mir angucke, dass ich sage, erstens, wo warst du immer im Mainstream? Das sage ich immer. Du warst immer im Mainstream gewesen. Selbst damals, als du Juso-Mensch war, damals war man mit 18 Jahren eben Juso und war dann eben für
Aber warum, wenn er immer Mainstream war, warum war er dann und ist es ja bis heute und heute noch mehr so ein verdammter Außenseiter?
Er ist kein Außenseiter.
Doch, natürlich. Sein Vater hat erzählt, auch in der Schule war ein Außenseiter, weil er ein furchtbarer Besserwisser war. Er war in der SPD.
Na ja, gut, Besserwisser.
Er war in der SPD ein Außenseiter. Ihre Partei hat den eigentlich immer abgestraft. Der hat immer die schlechtesten Werte gekriegt als Parteivorsitzender, als stellvertretender Parteivorsitzender. Er war am Ende auch ein Außenseiter bei dieser Wahl. Er war ein Außenseiter im Wahlkampf. Niemand außer Wolfgang Schmidt und Olaf Scholz hätten gedacht, dass der mal Bundeskanzler wird. So, das passt ja nicht zusammen zu den beiden Befunden, die Sie haben. Erstens, er ist immer mit dem Mainstream geschwommen und zweitens, er ist ein glänzender Kommunikator.
Naja, nochmal, Vorsicht. Wenn Sie ja jetzt immer noch, obwohl Sie glauben ja meinem Buch nicht, also dann habe ich das offensichtlich nicht überzeugend genug dargelegt und Sie verteidigen ihn. Wenn Sie immer noch sagen, Olaf Scholz ist eben in dieser Außenseiterrolle und ist der Underdog, dann kann ich nur sagen, ist er ein Meister der Kommunikation, weil selbst dieser anonyme Chefredakteur des Hamburger Abendblatts glaubt es selbst nach der Lektüre meines Buches.
Aber dann muss man sagen,
immer noch.
hat er doch alle von 82 Millionen Deutschen hat er 81 Millionen 900 getäuscht. Und nur sie, also es ist so ein bisschen so
diese... Nee. Das ist, er hat, was heißt getäuscht? Er hat von 62 Millionen Stimmen hat er 11 Millionen bekommen
also
damals.
Ein Außenseiter ist doch das Gegenteil von einem Liebling, oder? Wer geliebt ist, ist kein Außenseiter.
Nee. Ich glaube, dass man in der Politik, schon sehr genau unterscheiden kann zwischen einem, der einem ordentlich durch die stürmische See hilft und einem, der sozusagen, der jetzt die neue Ufer erzeigt. Mhm. Niemand hat Olaf Scholz jemals sozusagen unterstellt, er würde die neuen Ufer aufzeigen. Also da ist er dann irgendwie mit Helmut Schmidt einig, dass er sagt, okay, das mit den Visionen, das lassen wir mal so sein. Ist er ein, er hat selbst so viel gesagt, man muss eine Handwerk, Politik ist ein Handwerk, ich bin ein Praktiker und so weiter. Glaube ich alles. Alles okay. Hat er in irgendeiner Weise besondere Akzente gesetzt? Hat er die deutsch-französische Freundschaft vorangebracht? Hat er eine neue Energiepolitik erfunden? Hat er Deutschland zu dem ersten deutschen europäischen Staat gemacht, wo es keine Korruption und keine Geldwäsche, wie es in Berlin wahrscheinlich jedes zehnte Gebäude hat, sozusagen? Hat er das alles gemacht? Hat er die BaFin im Griff gehabt? Und so weiter. Nein, hat er nicht gemacht. Wann hat er die Punkte aufgenommen? Wohnungsbau. Das war die Stimmung der Zeit. Er kann solche Dinge aufnehmen. Mhm. Wann setzt er sich hin und sagt, ich habe eine große Idee. Wir haben jetzt den Europawahlkampf. Haben Sie von Olaf Scholz schon einen Satz gehört, wie er Europa entwickeln muss? Ich kann Ihnen das im Wahlprogramm, in der Ampelkoalition, steht da immer noch drin, man will das Europäische Parlament stärken und auf die Idee eines einheitlichen Europas, Klammer auf, unter Reduzierung der Nationalstaaten hinarbeiten. Das haben die vor 2,5 Jahren geschrieben. Olaf Scholz würde sich heute nicht mehr trauen, das in irgendeiner Talkshow nochmal zu sagen. Und wenn jemand auf die Frage von Luis Klamroth, der ja jetzt Hart aber fair moderiert, auf die Frage, wäre die Welt ohne Milliardäre eine bessere, einfach sagt, nein, dann muss man sich da ganz viel Ruck geben, weil man sagt, komm, wir reden nicht über Multimillionäre, wir reden über Milliardäre, wir reden über 600 oder wir sind 3000.
Es kommt ja darauf an, was diese Milliardäre, was die mit ihrem Geld machen. Also wenn die so wie Bill Gates, schwierig jetzt zu sagen, aber nee, gar nicht schwierig. Wenn die sagen, eines Tages geht mein ganzes Geld, das kriegen nicht meine Kinder, das geht an die Allgemeinheit. Und ein Milliardär ist ja nicht per se...
Das kann man ja regeln, dadurch, genau, dass man die Erbschaftssteuer bei 100% macht.
Dann geht's aber ich höre doch bei Ihnen raus, am Ende ist es doch so, diese Enttäuschung, dass die SPD, bei der sie Mitglied geworden ist, nicht mehr die SPD ist, die sie ist. Und das sozusagen, und die personifiziert sich in Olaf Scholz. Mich würde interessieren, aber wenn Sie dann, also, das heißt, Sie sind froh, wenn Olaf Scholz nicht mehr Kanzler ist? Und dann Friedrich Merz zum Beispiel?
Nee, das ist ja mein Dilemma. Deshalb habe ich ja den kleinen Epilog in meinem Buch noch geschrieben, wo ich gesagt habe, es basiert ja diese Geschichte mit der Entzauberung eines Kanzlers, basiert ja auf dieser Hans-Christian Andersen-Märchen.
Des Kaisers neue Kleider,
dass jemand einem das aufschwärzt. Und Olaf Scholz läuft eben, wie ich meine, auch immer mit einem von Wolfgang Schmidt meisterhaft getarnten Kleid herum, der Underdog, der Unterschätzte. Ich glaube, er ist wirklich jemand, der immer wartet, wo sozusagen der Wind hinweht, sich immer so. Ich glaube, er in diesem Sinne ist er dann auch wirklich ein Opportunist. Alles gut, macht er so. Von ihm wird man nicht viel erwarten können. Er wird dieses Land nicht schlecht regieren. Merz wird es mit Sicherheit nicht besser regieren. Aber es kommen keine Ideen. Und ich glaube wirklich, dass es jemand, der sowas wie Cum-Ex, ich habe mich damit sehr viel beschäftigt, ich gehöre übrigens zu den wenigen Leuten, die den Erfinder von Cum-Ex, der ja dann zu 8 Jahren in den Knast verurteilt worden, auch getroffen habe, der hat mir versucht, dieses Produkt auch zu verkaufen. Und ich habe das sofort verstanden und ich wusste, dass das war. Also wenn Olaf Scholz sagt, er wusste 2013, 14 noch nicht, was Cum-Ex ist, dann sage ich, gut, dann hast du nicht richtig zugehört. Also da ist, ich glaube nicht, dass er der schlechteste Politiker ist. Ich würde, wenn ich jetzt heute eine Wahl hätte zwischen Baerbock, Habeck, Scholz und Merz, vor 2 Jahren hätte ich gesagt, vielleicht hätte ich lieber Habeck gewählt. Wahrscheinlich würde ich heute sogar bei den 4 Scholz wählen, ja.
Tatsächlich?
Ja.
Aber passt nicht.
Aber die Analyse,
ja.
Herr Heider.
Aber da muss man sagen, das kommt auch in Ihrem Buch durch. Am Ende ist es nicht nur die Entzauberung eines Kanzlers, es ist auch die Entzauberung der Berliner Republik und Absolut. Eine tiefe Enttäuschung sozusagen der politischen
Nehmen Sie das Wort Enttäuschung weg. Ich meine, Sie schreiben jeden Tag über diese Republik. Sie müssen das auch machen. Deutschland ist nach wie vor ein tolles Land. Mhm. Ist alles so da. Haben wir Probleme? Äthiopien habe ich gerade festgestellt, habe ich gerade gelesen. Ich glaube sogar in Ihrer Zeitung gelesen, dass Äthiopien jetzt nur noch Elektroautos baut. Also es gibt so viele Wege, die in die Zukunft führen. Ich sehe keine, die im Moment von der SPD wirklich und von Olaf Scholz kommen. Olaf Scholz ist in dem Sinne ähnlich uninspiriert wie Herr Merz, aber Herr Wüst und Herr Günther würden es auch nicht besser machen. Sozusagen, das ist nicht das entscheidende Problem. Für mich ging es ja einfach darum, dass ich sagte, ich möchte gerne diesen Menschen, der einen bestimmten Ruf hat, der auch sozusagen, von dem ich nicht demontieren will als einen unanständigen Politiker. Aber es ist nicht die Underdog-Geschichte, da ist ganz viel instrumentelle. Und ich würde immer noch sagen, er ist ein inhaltsarmer Meister der Macht.
Ein inhaltsarmer Meister der Macht. Lieber Herr Theier, das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank dafür. Leider ist die Zeit schon rum. Die Entzauberung eines Kanzlers, 120 Seiten. Das ist, glaube ich, das erste, zweite, dritte, vierte Buch über den Kanzler. Ich bin gespannt, wie viel noch kommen. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Podcast von Funke.